Moin und herzlich willkommen zur 39. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und in dieser Woche habe ich enorm tief in meiner alten Bücherkiste kramen müssen, um nochmal ein Buch hervorzuheben oder hervorzuholen, aus dem ich heute mit dir meine Top 3 Learnings teilen möchte. Und warum greife ich aktuell auf alte Schinken zurück? Ich lese aktuell ein immens dickes Buch, knapp 600 Seiten. Und ich möchte mir natürlich auch die Zeit lassen, die Inhalte wirken zu lassen, sodass ich jetzt nicht alle 14 Tage ein aktuelles Buch vorstellen kann, sondern dass ich jetzt ein bisschen zurückgreifen muss auf Bücher, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Und in meinem Bücherregal habe ich gefunden von Manuel Smith, Sag Nein ohne Skrupel. Und auch wenn das Buch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, so ist es inhaltlich auch heute für mich noch von großer, großer Wichtigkeit, denn ich habe große Herausforderungen damit, Nein zu sagen. Und dieses Buch hat mir vor knapp 10 Jahren zu dieser Thematik einen ersten Einstieg gewährt. Und Amazon vergisst ja zum Glück nicht. Ich habe dieses Buch gekauft am 12.8. 2014, also wirklich vor knapp 10 Jahren. Und ich bin damals frisch Gesellschafter, Mitinhaber meiner alten Company geworden, was natürlich ein großer feierlicher Anlass war für mich. Ich habe einige Jahre darauf hingearbeitet und ich war dann der 20. Mitinhaber dieser Firma, bin dann so frisch ins Management Board reingerutscht und ja, ich glaube, dass der ein oder andere Altmanager froh war, etwas Frischfleisch in der Runde zu haben, um ein paar Aufgaben abgeben zu können. Und ich als junge, aufstrebende Führungskraft und Manager war natürlich erstmal erpicht, auch einen guten Eindruck zu machen und habe dann auch erst einmal ganz, ganz viele Aufgaben und Verantwortungen gerne übernommen, um dann irgendwann festzustellen, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Irgendwie wird es ein bisschen viel. Ich fühle mich fremdgesteuert. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Und aus dieser Motivation raus habe ich dieses Buch Sag Nein ohne Skrupel gekauft und gelesen. Und ich habe ein, zwei Techniken aus diesem Buch tatsächlich so verinnerlicht, dass ich sie heute in meinem tagtäglichen Kommunikationsgebrauch immer noch verwende. Und dieses Buch vermittelt systematische verbale Fertigkeiten, also einfach Techniken, Taktiken, die man erlernen kann, um halt Nein zu sagen. Heute, 10 Jahre später, ist meine Sicht auf das Thema Nein sagen natürlich auch eine andere. Ich glaube, dass es heute wesentlich wichtiger und oder also mir fällt es heute wesentlich einfacher, Nein zu sagen, weil ich viel konkreter weiß, wer ich bin, was ich mache, was mir wichtig ist. Und ich glaube, dass vor 10 Jahren, also mit ungefähr 29, 30, mir einige Dinge im Leben noch gar nicht so klar waren. Und je weniger klar ich bin hinsichtlich dessen, was mir wichtig ist, umso einfacher ist es natürlich auch für mein Gegenüber oder für mein Umfeld, mich einzusetzen für eigene Interessen. Also mich sogar ein bisschen zu manipulieren. Und heute sage ich, dass Nein zu sagen viel, viel mehr sein sollte als einfach nur eine kommunikative Fertigkeit, die ich erlerne, sondern heute bin ich der Meinung, dass ein Nein kommen sollte aus einer Selbstverständlichkeit heraus, aus einer Selbstliebe, aus einer Selbstfürsorge gegenüber den eigenen Prioritäten und Bedürfnissen. Soweit war ich vor 10 Jahren aber noch nicht und ich war sehr dankbar, dass Manuel Smith in diesem Buch mir ein paar Techniken beigebracht hat, die funktionieren. Und ich möchte, bevor ich ein, zwei Techniken davon vorstelle, nochmal kurz zurückkommen, auch auf die Erkenntnisse, die ich erlangt habe. Ich habe natürlich auch in den letzten Jahren mich gefragt, woher kommt denn mein Verhaltensmuster, so schwer Nein sagen zu können? Und das hat natürlich auch ein bisschen mit der Art und Weise zu tun, wie ich großgezogen wurde, wie ich sozialisiert wurde und bin da über die Transaktionsanalyse gestolpert. Die Transaktionsanalyse ist eine psychologische Theorie der menschlichen Persönlichkeitsstruktur von Eric Byrne aus den 50er, 60ern. Und der hat herausgefunden, dass es fünf innere Antreiber gibt, die ja, uns motivieren, die uns antreiben. Und diese Antreiber resultieren aus unserer Kindheit, aus der Art und Weise, wie wir sozialisiert und geprägt wurden. Und aus dieser Prägung ergeben sich Glaubenssätze. Und diese fünf Glaubenssätze lauten: sei perfekt, sei stark, sei gefällig, streng dich an und beeil dich. Also das sind fünf mögliche innere Antreiber. Und ich habe irgendwann mal so einen Test gemacht, aus dem hervorgeht, welcher Antreiber bei mir am stärksten veranlagt ist. Und das war: sei gefällig. Also versuch zu gefallen. Eck nicht an. Sei nicht zu laut, sei nicht zu wild, fall den anderen nicht zur Last. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass meine Mama alleinerziehend war, dass sie berufstätig war und versucht hat, mich als Knaben da irgendwie noch groß zu ziehen. Und natürlich wurde mir schon auch mit in die Wiege gelegt, ja, es meiner Mutter nicht so schwer zu machen. Und ich glaube, dass zusätzlich zu vielen, vielen anderen Faktoren das dazu geführt hat, dass ich mit der Zeit ein sehr hohes Bedürfnis auch entwickelt habe nach Anerkennung. Und ich habe gemerkt, dass dieses Anerkennungsmotiv ein ja, sehr großes Einfallstor ist für Manipulation und damit ich Gefahr laufe, auch fremdgesteuert zu werden. Und das ist ja erstmal nichts Böses. Es ist nur wichtig, auch sich zu hinterfragen, woher kommt denn eigentlich meine Unfähigkeit, vielleicht auch Ablehnung auszuhalten. Das ist ja etwas, was wir mit einem Nein häufig dann assoziieren. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, also auch auf Basis der Transaktionsanalyse mal zu hinterfragen, was sind so meine inneren Antreiber? Und wie gesagt, das sind Erkenntnisse, die mich in den letzten Jahren unter anderem erreicht haben. Also ich glaube, das Thema Nein sagen ist ja eine riesige, lange Reise und ich kann nur Ausschnitte davon heute mit dir teilen, aber das war nochmal ein wichtiger Aspekt, der mir durch den Kopf ging. Und wie gesagt, ich möchte jetzt in der Reise nochmal 10 Jahre zurückgehen zu dem Buch von Manuel Smith. Und Manuel Smith teilt in seinem Buch Sag Nein ohne Skrupel insgesamt sieben Techniken, die ja, man einfach erlernen kann, die dazu führen, Nein sagen zu können. Diese sieben Techniken werden verpackt in Dialogen. Also es gibt immer ein bisschen Theorie zu diesen sieben Techniken und ich glaube insgesamt 34 Beispieldialoge, die sehr häufig etwas überspitzt sind, aber die sehr klar machen, worum es bei diesen Techniken geht. Und dieses Buch, ja, hat insgesamt 280 Seiten, ziemlich wenig Technikpart, sehr viele Beispiele, was es auf jeden Fall hilft, das alles greifbar zu machen. Und ich möchte dir heute zwei Techniken vorstellen als Learning 1 und 2, die mir einfach hängen geblieben sind. Und das ist die Technik Schallplatte mit Sprung, Learning Nummer 1, und die Vernebelungstaktik, das ist mein Learning Nummer 2. Und ich möchte als Learning Nummer 3 nochmal mit dir darauf zu sprechen kommen, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat und was mir aufgefallen ist hinsichtlich meiner eigenen Reaktions- und Verhaltensmuster, was dazu geführt hat, dass ich manchmal Gefahr lief, in die ja, Fremdsteuerung zu gelangen. Und ich habe da erkannt, dass es ein ja, Reaktionsmuster, ein Verhaltensmuster in mir gab, was wirklich so dazu geführt hat, dass ich an meine Grenzen kam und häufig fremde Bedürfnisse über meine eigenen Bedürfnisse gestellt habe. Also man könnte sagen, mein Verhaltensmuster Fail Number One als Learning Nummer 3. Nun möchte ich aber ins Buch springen und wie gesagt, ich stelle euch jetzt zwei konkrete Techniken vor und ich starte mit der Schallplatte mit Sprung. Und Schallplatte mit Sprung ist, glaube ich, auch von der Begrifflichkeit schon ja nachvollziehbar, worum es hier gehen könnte. Und zwar geht es darum zu kommunizieren, salopp gesagt, wie eine Schallplatte mit Sprung. Also vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, bei deinem Willen zu bleiben, deinen Willen zu bekommen oder eben auch deinen Nichtwillen auszudrücken, dann dich nicht abwimmeln zu lassen, dich nicht ablenken zu lassen, sondern beharrlich auf deiner Position, also bei deinem Interesse zu bleiben und dann entsprechend so zu agieren wie eine Schallplatte mit Sprung, die immer wieder zurückspringt und wiederholt, was dir wichtig ist. Und Diese Technik ist beschrieben auf Seite 73 und ich will noch ein paar Worte dazu verlieren und werde dann mal einen sehr plakativen Beispieldialog vorlesen, um ja, dir erklären zu können oder besser aufzeigen zu können, was damit gemeint ist. Also, durch die Übung, wie eine Schallplatte mit Sprung zu reden, lernen wir, beharrlich zu sein und am Thema festzuhalten. Immer wieder das zu sagen, was wir sagen wollen und alle Abweichungen vom Thema, die von der Gegenseite vorgebracht werden, zu ignorieren. Mit Hilfe dieser Technik verhindern Sie, dass die Gegenseite Sie einschüchtert. Sie wiederholen so lange, was Sie wünschen, bis die Gegenseite Ihrem Wunsch nachkommt oder kompromissbereit ist. Der Zweck dieser Methode ist nicht, dass Sie lernen, wie eine Schallplatte mit Sprung zu reden, sondern Sie zu lehren, wie Sie sich durch Beharrlichkeit durchsetzen können. Also, ja, das Wort, der Begriff, um den es hier geht, ist Beharrlichkeit. Und jetzt ist hier abgedruckt der Dialog Nummer 1 von 34, an dem die Technik Schallplatte mit Sprung verdeutlicht wird. Und jetzt ist natürlich die Dialogführung etwas künstlich, um auch ja, der Theorie etwas Nachdruck zu verleihen, aber es hilft, um auch dir begreifbar zu machen, was gemeint ist. Und die Situation sieht wie folgt aus. Karl war einkaufen und als Karl zu Hause seine Tüten auspackt, merkt er, huch, ich habe ja auch Fleisch gekauft, aber anscheinend habe ich die Tüte, wo quasi meine Fleischteile drin waren, irgendwie im Supermarkt an der Fleischtheke entweder stehen lassen, ich habe sie irgendwo im Laden verloren, was auch immer. Und jetzt geht Karl zurück in den Laden, in den Supermarkt und geht zur Warenausgabe und möchte jetzt nun erstmal darauf verweisen, dass er wohl wahrscheinlich das Fleisch dort vergessen hat. Und der Angestellte fragt, Sie wünschen. Da sagt Karl, ich habe heute unter anderem drei Steaks, einen Rinderbraten und zwei Hühner gekauft. Als ich die Sachen zu Hause auspackte, fehlte das Fleisch. Ich möchte mein Fleisch haben. Haben Sie schon in Ihrem Wagen nachgesehen? Ja, ich möchte mein Fleisch haben. Und den Satz haben wir schon mal gehört. Ja, ich möchte mein Fleisch haben. Das ist die Stelle, an der die Schallplatte springt. Dann sagt der Angestellte, ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Also er weicht aus, er versucht sich aus der Verantwortung zu ziehen. Und Karl reagiert wie folgt. Ich verstehe Ihre Einstellung, aber ich möchte mein Fleisch haben. Haben Sie Ihren Cousinbon? Ja, hier ist er und jetzt möchte ich mein Fleisch haben. Hier sind 6 Portionen Fleisch getippt. Ja, das stimmt. Ich möchte mein Fleisch haben. Ich habe mit der Fleischabteilung nichts zu tun. Ich kann Ihre Einstellung verstehen, aber Sie sind derjenige, dem ich das Geld gegeben habe und ich möchte mein Fleisch haben. Sie müssen nach hinten gehen und mit dem Abteilungsleiter sprechen. Wird er mir mein Fleisch geben? Er ist für diese Angelegenheit zuständig. Wie heißt er? Herr Schmidt. Rufen Sie ihn bitte her. Gehen Sie ruhig nach hinten, Sie werden ihn schon finden. Ich sehe dort niemanden, bitte rufen Sie ihn her. Gehen Sie nach hinten, er kommt sicher gleich. Ich habe keine Lust, nach hinten zu gehen und stundenlang zu warten. Ich habe es eilig, also rufen Sie ihn bitte her. Sie halten den Betrieb auf. Die anderen Kunden wollen schließlich auch bedient werden. Ich weiß, dass Sie bedient werden wollen, genauso wie ich bedient werden möchte. Bitte holen Sie den Leiter der Fleischabteilung her. Er wird gleich hier sein. Vielen Dank. Dann kommt, ne, der Herr Schmidt, der Leiter der Fleischabteilung zur Warenausgabe und der Angestellte moderiert kurz an und sagt, ja, hier, das ist der Kunde, der das Fleisch verloren hat, das er gekauft hat. Und Herr Schmidt fragt, wo haben Sie es verloren? Hier, ich habe es nämlich gar nicht mitbekommen oder mitgenommen und ich möchte mein Fleisch haben. Haben Sie den Kassenbon? Hier ist er, ich möchte mein Fleisch haben. Hier sind 6 Portionen von der Fleischabteilung. Stimmt. Drei Steaks, ein Rinderbraten, zwei Hühner und jetzt möchte ich bitte mein Fleisch haben. Haben Sie in Ihrem Wagen nachgesehen, ob die Sachen aus der Tüte gefallen sind? Ja, und ich möchte mein Fleisch haben. Könnten Sie die Sachen irgendwo anders verloren haben? Ja, hier. Und jetzt will ich mein Fleisch haben. Ich meinte irgendwo außerhalb des Geschäfts. Nein, ich möchte mein Fleisch haben. Die meisten Leute, die behaupten, dass sie gekaufte Waren verloren haben, erinnern sich später, dass sie die Sachen irgendwo anders liegen gelassen haben. Wie wäre es, wenn Sie morgen wieder herkommen, falls Sie die Sachen nicht finden können? Ich kann Ihre Einstellung verstehen. Aber ich möchte mein Fleisch haben. Wir machen gleich zu. Ich kann sie gut verstehen, aber ich möchte mein Fleisch haben. Ich kann nicht darüber entscheiden. Wer ist dafür zuständig? Der Geschäftsführer. Gut, rufen Sie ihn her. Und jetzt geht das wieder von vorne los, ne? Denn auch der Wunsch, dass der Abteilungsleiter oder der Geschäftsleiter jetzt nach vorne kommt, war ja auch ein Wunsch, der dann in Form der Schallplatte mit Sprung wiederholt wurde. Und ich glaube, dass dieser Auszug reicht, um nachzuvollziehen, worum es geht. Bleib beharrlich und die Formulierung, ich kann verstehen, dass Sie so denken, ich kann verstehen, dass du das nicht nachvollziehen kannst, ich kann verstehen XY und ich möchte XY, ist etwas, was wirklich in meinen täglichen Gebrauch übergegangen ist. Also Verständnis zu zeigen für die Position des Gegenübers, sich aber dadurch nicht ablenken zu lassen, gar nicht erst irgendwie in irgendeiner Argumentationsstruktur jetzt verfallen, sondern immer wieder zurück darauf kommen, was ich gerade möchte. Und wichtig ist natürlich vorher, sich zu überlegen, was ist das Ziel, worauf ich hinaus möchte. Denn wenn es jetzt kein Ziel gibt, was ich verfolge, dann ja, ist es natürlich auch schwer, beharrlich daran zu arbeiten. Und das ist eine von vielen, vielen Techniken, also von sieben, die der Autor beibringt. Und ich werde jetzt gleich übergehen zu einer zweiten Technik und die dann auch nochmal in der Kombination zeigen. Und vielleicht, ne, hört sich jetzt dieser Dialog natürlich etwas überspitzt an und vielleicht ein bisschen doof. Und ich kann dir sagen, du selbst wirst dich doof fühlen, wenn du so agierst. Aber am Ende zählt ja noch das Ergebnis. Also es geht wirklich darum, sich nicht verstricken zu lassen. Und das ist etwas, was du trainieren kannst. Also ich habe das trainiert und meine Frau weiß es mittlerweile und die sagt dann auch, ja. Ich kann verstehen, dass du so denkst und dann bleibt sie bei ihrer Position, so, dann ist das schon ein bisschen Spaß. Aber vor allem in dem Setting, wo es drauf ankommt, ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und das ist, ich sag mal, Stufe 1, Learning Nummer 1. Ich möchte jetzt mal übergehen zu Learning Nummer 2, welches auch sehr wichtig wurde für mich, weil ich häufig beobachtet habe, dass auch mein Gegenüber sich versucht durch Kritik oder durch Vorwürfe an meiner Position oder an meiner Person, sich in einer Position über mich irgendwie zu befördern oder sich kommunikativ über mich zu stellen. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass ja, Autoritätspersonen oder einfach Menschen, mit denen du verhandelst oder kommunizierst, versuchen durch Kritik oder durch Vorwürfe dich ein bisschen kleiner zu machen, um dann aus diesem Gefühl der Überheblichkeit oder aus dem, ja, Gefühl der Übervorteilung dich ein bisschen gefügig zu machen in deinem Willen. Und um dem zu entgehen, stellt der Autor die Vernebelungstaktik vor. Also mein Learning Nummer 2, die Vernebelungstaktik. Und die sagt am Ende aus, agiere gegenüber Kritik und Vorwürfen, die darauf abzielen, dich kommunikativ nach unten zu drücken, agiere in diesen Fällen wie eine Nebelbank oder eine Nebelwand. Und dazu steht auf Seite 97 geschrieben: Eine Voraussetzung für die Bewältigung manipulativer Kritik ist, dass man kritische Bemerkungen nicht abstreitet, denn damit würde man nur in gleicher Münze zurückzahlen, nicht in Abwehrstellung geht und nicht mit Gegenkritik reagiert. Beim Erlernen dieser Methode geht es darum, sich zu verhalten wie eine Nebelbank. Eine Nebelbank verfügt über einige bemerkenswerte Eigenschaften. Sie hat ein großes Beharrungsvermögen. Wir können nicht klar durch sie hindurchsehen. Sie bietet keinen Widerstand, wenn wir in sie eindringen. Sie wehrt sich nicht. Sie hat keine harten Flächen, von denen ein Wurfgeschoss zurückprallen könnte, sodass wir es aufheben und abermals gegen sie schleudern könnten. Wenn wir einen Gegenstand durch die Nebelwand hindurchwerfen, bleibt sie davon unbeeinflusst. Schließlich geben wir es auf, den hartnäckigen, unabhängigen, nicht manipulierbaren Nebel verändern zu wollen und lassen ihn in Ruhe. Im übertragenen Sinn bedeutet das, dass sie Kritik bewältigen können, indem sie ihr keinen Widerstand, das heißt keine harte psychologische Aufprallfläche bieten. Wie immer man diese Methode nennen will, Wir können sie zur Bewältigung von Kritik anwenden, indem wir mit Teilen der Kritik übereinstimmen, die der Wahrheit entsprechen. Und hier gibt es klar ein paar Beispiele. Eine Mutter überwacht ihre Tochter und das, obwohl die Tochter schon erwachsen ist, hat schon eine eigene Wohnung. Und irgendwie hat die Mama Kritik am Lebensstil der Tochter und versucht so durch versteckte Vorwürfe, durch Kritik sie ein bisschen zu manipulieren. Und da sind so ein paar Beispiele genannt, die ich mal vorlese. Die Mutter sagt zum Beispiel: Ah, du bist gestern wieder spät nach Hause gekommen. Ich habe bis 12:30 versucht, dich anzurufen. Und da sagt die Tochter: Das stimmt, Mutti. Ich bin gestern wieder lange aus gewesen. Sag mal, die Kritik könnte auch ein bisschen, die Kritik der Mama könnte etwas härter formuliert werden, wie zum Beispiel: Wenn du so oft nach Mitternacht nach Hause kommst, wirst du deine Gesundheit ruinieren. Und dann ist die Annahme der Kritik oder funktioniert dann wie folgt, zu sagen: Ja, da könntest du recht haben. Oder: Wahrscheinlich hast du recht. Oder: Ich bin ganz deiner Meinung. Wenn ich nicht so oft ausgehen würde, könnte ich besser ausschlafen. Was macht sie? Sie geht nicht in den Widerstand, sie geht tatsächlich sogar vielleicht ein bisschen eher in die Annahme, und zwar die Annahme der allgemeinen Wahrheit, also dessen, was wirklich so im Prinzip tatsächlich stimmen könnte. Und es wird hier noch ein bisschen überspitzt dann dargestellt. Die Mutter könnte zum Beispiel auch sagen: Du weißt, wie wichtig es ist, dass ein junges Mädchen gut aussieht, wenn es einen netten Mann zum Heiraten finden will. Wenn du so oft spät nach Hause kommst, wirst du bald nicht mehr gut aussehen. Und das willst du doch nicht, oder? Du hast recht, Mutti. Was du sagst, klingt vernünftig und ich werde in Zukunft nicht mehr so lange ausbleiben, wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut. Also, was sagt die Vernebelungstaktik? Also bei Vorwürfen oder Kritik, die an uns herangetragen wird, dann bestätigen wir den Teil der Kritik, der der Wahrheit entspricht oder der der Wahrheit zumindest recht nahe kommt. Oder wir übereinstimmen mit dem, was im Prinzip so eine gewisse was einer allgemeinen Wahrheit entspricht. Und wichtig, ich reagiere nur auf das, was gesagt wird. Also nicht auf das, worauf eigentlich die Kritik abspielt. Denn die Mama will natürlich ja irgendwie Vorwürfe machen und dann irgendwie sie dazu zu bewegen, vielleicht ja nicht so lange rauszugehen etc. Aber die Tochter reagiert überhaupt gar nicht auf das, worauf die Mama eigentlich hinaus will. Denn in dem Moment, wenn wir da dort anfangen, uns in diesen Sphären zu bewegen, dann kommen wir richtig in die Diskussion, dann werden wir sehr häufig wahrscheinlich uns persönlich angegriffen fühlen und dann schaukeln wir uns kommunikativ gegenseitig hoch. Und einfach nur zu sagen: Ja, da könntest du recht haben oder ja, wahrscheinlich hast du recht, dann ist das ein erster Schritt, um dem ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und ich möchte jetzt abschließend einen Dialog verlesen, den Dialog Nummer 8 auf Seite 122. Na, das ist schon etwas fortgeschrittener im Buch, aber hier werden die beiden Techniken, die ich beide gerade vorgestellt habe, Schallplatte mit Sprung sowie Vernebelungstaktik in Kombination angewendet. Und das finde ich eigentlich ganz schön, um auch dann, ich sag mal, die teilweise vielleicht etwas absurden Beispiele vielleicht nochmal zu übertragen auf ein etwas Greifbareres. Und in dieser Situation, in diesem Beispiel, klingelt ein Vertreter an der Tür, der verkauft Abonnements für irgendwelche Zeitschriften und ein Teil der Erlöse wird gespendet an die Internationale Gesellschaft für körperlich behinderte Kinder. Also es hat einen ja sehr edlen Zweck und der Vertreter hat jetzt das Produkt ein bisschen vorgestellt und hat das Gespräch jetzt gerade an folgender Stelle fortgesetzt. Vertreter sagt: Ich bin sicher, dass Sie diese Zeitschriften gern für Ihre Weiterbildung und als Freizeitunterhaltung haben würden. Darauf reagiert der potenzielle Käufer, der es natürlich nicht haben will: Ich kann verstehen, dass Sie so denken, aber ich bin nicht daran interessiert. Darauf der Vertreter: Sie sollten an den Nutzen denken, den es diesen behinderten Kindern bringt, wenn Sie die Zeitschriften bestellen. Ja, das sollte ich wohl, aber ich bin nicht interessiert. Na, da sollte ich wohl, also die Bestätigung in Anführungsstrichen der Kritik, also Vernebelung und ich bin nicht interessiert, Schallplatte mit Sprung. Darauf der Vertreter: Wenn wir genug Abonnenten bekommen, könnte das einen echten wissenschaftlichen Durchbruch und bessere Behandlungsmöglichkeiten für diese Kinder bedeuten. Wahrscheinlich haben Sie recht, aber ich bin nicht interessiert. Vernebelung, Schallplatte mit Sprung. Ich kann es nicht glauben, dass Sie diese Kinder hilflos ihren Leiden überlassen wollen. Ich kann verstehen, dass Sie das nicht glauben wollen, aber ich bin nicht interessiert. Alle Ihre Nachbarn haben unterschrieben. Das bezweifle ich nicht, aber ich bin nicht interessiert. Was muss das für ein Mensch sein, dem kleine Kinder, verkrüppelte kleine Kinder gleichgültig sind? Keine Ahnung. Haben Sie andere Zeitschriften abonniert? Also jetzt versucht der Vertreter irgendwie eine andere Methode. Darauf der andere Gesprächsteilnehmer: Ich bin wirklich nicht daran interessiert, irgendeine Zeitschrift zu abonnieren. Das hier sind nicht die einzigen Zeitschriften, die wir in unserem Programm haben. Wenn Sie andere abonniert haben, kann ich wahrscheinlich die Verlängerung dieser Abonnements übernehmen und dann können Sie diesen armen Kindern doch von Ihrer Hilfe profitieren lassen. Vielen Dank, aber ich bin nicht interessiert. Und so weiter und so fort. Also Vernebelung und Schallplatte mit Sprung, das geht jetzt irgendwie noch ein, zwei Seiten. Ich glaube, es ist angekommen, worum es bei Vernebelung und Schallplatte mit Sprung geht. Lass dich nicht ablenken, versuch dich von potenzieller Kritik, von Vorwürfen nicht auf das Glatteis führen und versuch darauf irgendwie zu reagieren. Versuch nicht auf das zu reagieren, worauf dein Gegenüber hinaus will, sondern reagiere ausschließlich auf das, was er sagt. Denn wir reden ja jetzt hier gerade über eine kommunikative Technik und die Technik sieht letztendlich vor, bei dem zu bleiben, was verbal kommuniziert wurde, um sich nicht ablenken zu lassen und beharrlich an seiner Position zu bleiben. Und das sind die beiden Techniken aus diesem Buch, Sag Nein ohne Skrupel, die mir seit 10 Jahren, ja, dienen, bei denen ich mich immer wieder bediene, ohne dass ich darüber großartig nachdenken muss. Das ist wirklich so in mein Fleisch und Blut übergegangen. Möchte aber jetzt bei meinem Learning Nummer 3 nochmal auf etwas eingehen, was ich über mich selbst gelernt habe, was in der Vergangenheit dazu geführt hatte, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann mal aus dem Mangel an Kompetenzen Nein zu sagen, was mich dann in ein Spielball Fremderwartungshaltungen verwandelt hat. Und mein Reaktionsmuster Nummer 1, wenn Menschen irgendwas an mich herangetragen haben, Wünsche, irgendwelche Anforderungen, Fragen, also wenn es irgendwie um ihre eigenen Bedürfnisse ging, dann war meine erste spontane Reaktion immer: Ja, das bekommen wir schon irgendwie hin. Ja, das bekommen wir schon irgendwie hin. Ist eine Reaktion, eine also intuitive oder zumindest mal ja, mehr oder weniger unbewusste Entscheidung, die ich immer wieder getroffen habe in der Vergangenheit, die dazu geführt habe, dass ich dann irgendwann gemerkt habe: Oh, krass, oh, jetzt habe ich hier eine Zusage getroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich das halten kann. Und wie kommt das? Ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie ein Bedürfnis nach Anerkennung. Und ich helfe auch wirklich gerne. Also, das ist jetzt nicht, ich mache das wirklich aus einer inneren Überzeugung heraus. Aber was passiert, wenn ich immer sage: Ja, wir bekommen das schon hin? Dann wird das auch irgendwie zur Regel bei meinem Gegenüber. Und dann entwickelt sich aus dieser Regel natürlich irgendwie eine nachvollziehbare Erwartungshaltung. Wenn ich immer Ja sage, auch wenn es vielleicht darum geht, nochmal irgendwie eine Frage zu beantworten, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, wenn es darum geht, vielleicht mal was zu übernehmen, so dann, und ich immer Ja sage, ja, wir bekommen das schon irgendwie hin, dann bin ich ja am Ende derjenige, der auch versucht, ne, das Commitment einzuhalten und der dann halt nachts irgendwie noch am Rechner sitzt, um irgendwelche Dinge zu lösen. Und daraus leitet dann sich irgendwie eine Regel ab, die dazu führt, dass ich immer mehr zu tun habe. Und ich glaube, dass für mich ein ganz großes Learning, eine ganz große Erkenntnis war, dieses Ja, das bekommen wir schon hin, zu transformieren. Und dazu gehört im ersten Schritt, mich selbst zu beobachten und in den Momenten, in denen quasi ich schon anfange zu sprechen, ohne darüber nachzudenken und ich mich höre und sage, ja, das bekomme ich schon hin, innezuhalten und alternativ zu antworten: Du, ich habe große Lust, dich da zu unterstützen. Ich helfe dir da wirklich sehr, sehr gerne. Aber das muss ich erst mit meinen Terminen, mit meinen anderen Vereinbarungen und mit meinen Prioritäten abchecken. Also verstehe mich nicht falsch. Ich unterstütze dich da gerne. Und wenn ich es irgendwie machen kann, dann baue ich es mit ein. Aber ich muss vorsichtig sein, denn ich treffe ja auch Vereinbarungen mit anderen und ich habe auch andere Termine und meine Prioritäten muss ich auch noch checken. Also, ich gebe dir vielleicht morgen dazu eine Rückmeldung, ob ich das machen kann oder nicht. Damit verschaffe ich mir erst einmal Luft. Und nur, also das ist ja noch nicht mal, es ist ja kein hartes Nein. Es ist aber aus diesem pauschalen Ja schon mal ein kleiner Schritt zurück. Und ein Nein zu meinem Gegenüber ist ja auch häufig ein Ja zu mir selbst. Und dieses Ja zu mir selbst schafft mir Raum für das, was ich gerade angesprochen habe, mal zu überprüfen, ist das wirklich tatsächlich gerade wichtig? Ist das wichtig für mich? Wie sieht es mit anderen Vereinbarungen aus? Was sind meine Prioritäten? Und ich glaube, in dem Moment, wenn ich auch das in dieser Art und Weise kommuniziere und sage, du, ich bin grundsätzlich gewillt, dir zu helfen, aber ich muss auch meine anderen Vereinbarungen checken, dann zeige ich ja auch meinem Gegenüber, dass Vereinbarungen, Commitments mit mir sehr wertvoll sind, weil ich entsprechend auch plane und alle einhalte oder versuche, sie einzuhalten. Das heißt, in dem Moment kommuniziere ich natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit und ich kommuniziere aber auch die Fähigkeit der Abgrenzung, also auch zu sagen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und in dem Moment, wenn bei meinem Gegenüber es zur Normalität wird, dass ich erstmal mit reagiere oder reagiere mit, ich prüfe das, ich checke das, ich mache es grundsätzlich gerne, ich helfe dir gerne, aber nur, wenn ich auch tatsächlich dafür den Raum habe, dann ist das doch, glaube ich, jetzt im Verhältnis zu, ja, wir bekommen das schon hin, kein großer Rückschritt für mein Gegenüber, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz großer Gewinn für mich und für meine eigenen Prioritäten und für das, was mir wichtig ist. Und es hilft mir halt, nicht zur Regel werden zu lassen, dass die Menschen von mir ein Ja erwarten können. Und das ist eine sehr kleine Veränderung in der Kommunikation, die zumindest bei mir eine sehr, sehr große Wirkung entfaltet hat. Und solltest du dich gerade ein bisschen wiederfinden in meinen Gedanken, in meinen Ausführungen, dann ja, kann ich dich nur dazu animieren und ja, nur motivieren, dich ja, versuchen, begeistern dafür zu wollen, mindestens einmal am Tag vielleicht deine eigenen Reaktionsmuster zu durchbrechen und gegebenenfalls zu ersetzen durch ein Ja zu dir selbst. Und das waren meine Top 3 Learnings zum Thema Sag Nein ohne Skrupel. Zwei Techniken, die sich auch komplett auf dieses Buch beziehen. Und nochmal eine Ergänzung in Form von Learning Nummer 3, was mir geholfen hat, auch dieses Nein ohne Skrupel besser in meinem Leben ja, wirken zu lassen oder Einhalt, nicht Einhalt zu gewähren, sondern das dem Einzug zu geben. Wenn du bis an dieser Stelle etwas gelernt haben solltest, wenn ich dir ein paar Impulse mit auf den Weg geben konnte, wenn ich dich ein bisschen anpieksen konnte, wenn du nachdenken oder ich dich zum Nachdenken habe anregen können, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir Wertschätzung ausdrückst in Form einer positiven Bewertung auf der Plattform, auf der du mich konsumierst. Du kannst kurz einfach, ich glaube, du musst nicht mal Pause drücken, du kannst einfach nur auf meinen Podcast gehen und dann dort 5 Sterne oder so viele Sterne mir geben, wie du möchtest. Und dann freue ich mich über jede Bewertung. Wenn du Lust hast, mir Feedback zu senden, dann antworte unter diesem Video auf YouTube oder du kannst mir anonymes Feedback schicken auf Spotify. Ich fasse zusammen. Aus dem Buch von Manuel Smith, Sag Nein ohne Skrupel, habe ich mit dir zwei konkrete Techniken geteilt. Sprich, also wirklich systematische verbale Fertigkeiten, die du einfach erlernen kannst, die da lauten Schallplatte mit Sprung und Vernebelungstaktik. Und die Schallplatte mit Sprung ist eigentlich selbsterklärend. Es geht um Beharrlichkeit und die Fähigkeit, den eigenen Wunsch zu wiederholen, auch wenn sich das doof anfühlt. Ganz ehrlich, wenn du das die ersten Male machst, denkst du, du bist ein Idiot. Aber spätestens beim dritten, vierten Mal, in dem du deinen Wunsch wiederholt hast, fällt deinem Gegenüber auch nichts mehr ein, was er jetzt irgendwie noch heranbringen könnte, hervorbringen könnte, um dich abzulenken. Und das ist irgendwie eine ganz spannende Beobachtung. Learning Nummer 2, diese Vernebelungstaktik. Verhalte dich bei Kritik und bei Vorwürfen an deiner Person wie eine Nebelbank. Also reagiere einfach gar nicht. Geh nicht in den Widerstand, geh nicht in den Kampf, versuch nicht irgendwie etwas darzustellen, was nicht ist, und lass dich vor allen Dingen nicht ja, auch hier ablenken und irgendwie verwickeln in Diskussionen. Denn jeder versteckte Vorwurf, jede Kritik hat ja das Ziel, dich klein zu machen, ne, sodass dein Gegenüber, der Kommunikator, über dir steht und dann aus dieser Machtposition dir vielleicht eine Aufgabe aufdrückt oder aus einer verbesserten Handlungsposition dich übervorteilt. Und das funktioniert ganz einfach, indem du dem Teil der Kritik oder dem Teil des Vorwurfs, wo vielleicht ein bisschen Wahrheit drin steckt oder was eine allgemeine Gültigkeit, das einfach bestätigst und sagst, ja, gut möglich, ja, das kann tatsächlich sein. Ja, wahrscheinlich hast du recht. That's it. Keine Rechtfertigung, keine weitere Argumentation. Und dann habe ich mit dir in meinem Learning Nummer 3 außerhalb der Sphäre dieses Buches nochmal geteilt, welches Reaktionsmuster in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass ich fremdgesteuert wurde. Und das lag darin begründet, dass ich häufig bei Fragen und Wünschen, die an mich herangetragen wurden, gesagt habe, ja, klar, kriegen wir schon irgendwie hin. Und das halt natürlich auch aus einer ehrlichen und positiven Motivation heraus, aber dahin führend, dass ich dann irgendwann ein Spielball wurde fremder Aufgaben und fremder Erwartungshaltungen. Und ich durfte lernen, aus diesem, ja, kriegen wir schon irgendwie hin, zu machen, du, ich habe da wirklich große Lust drauf. Danke, dass du deswegen auf mich hinzukommst. Danke, dass du mir das zutraust. Ich würde da gerne dir behilflich sein, aber ich muss das erst einmal mit meinen Terminen, mit meinen Vereinbarungen und mit meinen persönlichen Prioritäten abchecken. Und dann gebe ich dir diesbezüglich eine Rückmeldung. Und ich denke, dass auch diese kleine Veränderung auch möglicherweise bei dir dazu beitragen kann, dass du wieder etwas mehr Herrscher wirst dessen, was dir wichtig ist. Und abschließend möchte ich noch ein paar Gedanken teilen zum Thema Nein. Nein ist immer eine legitime Antwort auf eine Frage. Also wenn dir jemand eine Frage stellt, dann wird auch derjenige, der diese Frage stellt, logisch antizipieren können, dass Nein eine mögliche Antwort ist. Natürlich ist sehr häufig diese Antwort, dieses Nein nicht die Erwartung. Aber ich kann ja auch nichts für die Erwartungshaltung meines Gegenübers. Ich kann nichts dafür, wenn er halt glaubt, dass ich das alles mache. Ich kann nichts dafür, dass er denkt, dass ich ihm da jetzt irgendwie unterstütze, dass ich ihm irgendwas mache. Ich kann nichts für die Erwartungshaltung, die mein Gegenüber hat. Und es ist eine legitime Antwort oder eine legitime Möglichkeit, Nein zu sagen auf eine Frage. Und das weiß auch jeder, der fragt. Wie gesagt, das heißt nicht, dass er sich diese Antwort wünscht, aber ein Nein ist eine legitime Antwort. Und ich komme ja aus dem Vertrieb, komme aus dem vertrieblichen Umfeld. Und habe viele Jahre ja auch im Verkauf gearbeitet, kann man es relativ hart formulieren. Und aus der Verkäufersicht ist ja ein Nein immer etwas, was einen motiviert. Also es gibt viele Ausbildungen zum Thema Einwandbehandlung. Also wie bekomme ich denn jetzt aus einem Nein ein Ja und Verkaufsschulung zu diesem Thema? Und das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch ein Aspekt von Vertrieb. Und ne, es gibt viele Sprichwörter aus diesem Bereich, ne, ein Verkäufer, der kein Nein bekommt, fragt nicht genug oder ne, der Verkauf beginnt erst bei einem Nein. Und ich habe in diesem Zuge der Einwandbehandlung, also wie mache ich aus einem Nein ein Ja, irgendwann mal gelernt, dass egal was ich als Grund anbringe, also als derjenige, der etwas verkauft bekommen soll, egal was der sagt, ich als Verkäufer sage einfach, du, gerade weil du keine Zeit hast, ist es wichtig, dass wir sprechen. Und man sagt, ja, nee, du, ich habe kein Geld. Ja, gerade weil du kein Geld hast, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Also das ist ein klassischer Mechanismus im Verkauf. Und ich habe gelernt in diesem Prozess und die Erfahrung gemacht, dass wirklich der einzige Ablehnungsgrund Nummer eins, den ich zählen lasse und den ich auch selber anwende, wenn mir etwas verkauft werden soll, ist, du pass auf, ich habe wirklich kein Interesse. Und kein Interesse gar nicht mal an der Materie, sondern, und das ist das ganz Wichtige, ich habe kein Interesse daran, dir jetzt gerade meine Aufmerksamkeit zu schenken. Also wenn ich angequatscht werde, wenn mich irgendjemand anruft, Telekom, was auch immer, die haben natürlich tolle Angebote und es kann ja sein. Aber ich habe kein Interesse daran, gerade meine wertvolle Aufmerksamkeit mit deinem Thema zu vergeuden und wünsche mir, dass du es respektierst. Und wenn er dann nochmal sagt, ja, aber jetzt, ne, gerade nur heute und bleib, ich kann verstehen, dass du so denkst. Ich wiederhole mich noch einmal, ich habe kein Interesse daran, dir jetzt meine wertvolle Aufmerksamkeit dafür zu schenken. Meistens ist es dann vorbei und wenn ich es dann nochmal ein drittes Mal wiederholt habe, dann behalte ich mir auch vor, mir dann weiterquatscht, einfach aufzulegen oder sagen, pass auf, ich kann nicht alle retten, tut mir leid, ich versuche schon wertschätzend mit dir umzugehen. Wenn du nicht in der Lage bist, das nachzuvollziehen, dann tut es mir leid, aber ich habe kein Interesse, dir meine Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist meines Erachtens nach halt ein sehr, sehr, ja, unumstößliches Argument, weil wenn das niemand oder derjenige nicht nachvollziehen kann, dann hat er meines Erachtens auch andere Probleme. Und ja, ich möchte jetzt so langsam zum Ende kommen und ja, habe ein bisschen Einblick gegeben in meine persönliche Sag-Nein-Reise. Und wie gesagt, ich habe angefangen einfach wirklich mit systematischen kommunikativen Techniken, bin aber in den letzten 10 Jahren auch irgendwann dahin gekommen zu sagen, ja, je klarer ich mir meine eigenen Prioritäten und Wünsche bin, desto leichter fällt es mir, Nein zu sagen, weil ein Nein zu jemandem anderen ist ein Ja zu mir selbst. Das hat was mit Abgrenzung zu tun. Und ich glaube, dass ich viele Jahre auch gar nicht so wirklich wusste, wer ich bin, wohin ich gehe, wer mir wichtig ist, wer mich begleiten darf. Und die letzten Jahre haben einfach dazu beigetragen, das klarer für mich auf dem Schirm zu haben. Und es fällt mir seitdem viel, viel leichter, Nein zu sagen, auch ohne, dass ich dafür irgendwelche kommunikativen Tipps und Tricks anwenden müsste. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Vielleicht nimmst du dir einfach als Challenge mal für die nächste Woche mit, an jedem Tag einmal Nein zu etwas, ja, zu einer Anforderung, zu einem Wunsch, zu einer Frage zu sagen. Immer in dem Wissen, ein Nein zu einem anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Ich wünsche dir dabei viel Mut dafür, viel Spaß in der Anwendung und wenn du Lust hast, dann hören wir uns auch in der nächsten Episode wieder. Bis dann.